Ich bin begeistert. Es tut so gut, mal wieder bei euch zu sein. Es ist fast 2 Jahre zurück. Man kann es kaum glauben, oder? Als ich das letzte Mal da war. In der Zwischenzeit hat sich bei uns einiges verändert, aber auch bei euch. Wir haben das Jahr unseren 155. Geburtstag gemeinsam. Also was ist 70 plus 85? Plus 80. 75 plus 80. Edith? Also der Fehler ist schon mal passiert, gell? Also wir haben auf jeden Fall viele Jahre gemeinsam auch gefeiert, nämlich den 53. Hochzeitstag. Und dann ist noch mal etwas Besonderes gekommen in dem Jahr. Ich habe das erste Mal im Ruhestand einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Auf den 1. September bin ich hauptverantwortlicher Pastor von der Krishona-Gemeinde Thalwil. Natürlich nur, wie sagt man, minder beschäftigt, oder? So 15 Stunden, habe ich gesagt, mag ich noch leisten in der Woche, oder? So 15 Stunden. Ja, es ist eine große Aufgabe, denn unser Pastor ist in Ruhestand gegangen und Krishona hat gesagt, wir haben einfach keine älteren Pastoren für euch, wo viele Ältere auch in der Gemeinde daheim sind. Wir haben zu wenig Pastoren überhaupt. Das ist eine große Not. Auf jeden Fall der Krishona wahrscheinlich auch ein bisschen in den FEG-Gemeinden. Und dann haben sie mich angeschaut und dann habe ich gesagt, jawohl. Mit Gottes Hilfe und mit der Hilfe von meiner Dreier, also wir sind insgesamt das Viererteam, ich habe jetzt auch noch eine Sekretärin, noch nie eine Sekretärin gehabt. Eine Sekretärin, wo mir auf die Sprünge hilft, sie ist auch noch unter 50 und sie hat viele Ideen und da muss ich mich schon bemühen, da noch nachzukommen. Ja. Vielen Dank also, dass ihr mich eingeladen habt. Bei euch habt ihr wieder einen guten Pastor abgeben müssen, nach Chur, habe ich gelesen, oder gesehen? Ja, ja. Der erste, den ich euch damals kennengelernt habe, war Michael da, oder? Und dann ist er ja, sind die ja 3 Monate ohne Pastor gewesen. Auf jeden Fall, zu einer separaten Zeit bin ich mal öfters bei euch gewesen und da habe ich euch kennengelernt. Also schon hat Gott auch Gnade gegeben, zu vielen, vielen Jahren. Ja. Aber jetzt muss ich doch etwas Wichtiges auch sagen. Das Wichtigste. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist wichtiger als alles andere Grüße. Gnade und Frieden von Gott. Für euch persönlich, auch für euch als Gemeinde. Herr Jesus Christus, danke, dass wir zu dir kommen dürfen, immer wieder ganz aufs Neue, dass du unser Herz erfüllst mit deiner Gnade, mit deiner Botschaft vom Evangelium, von der Vergebung, von Jesus, von dir, Herr Jesus. Und danke, dass wir von der Gnade auch immer wieder singen und reden dürfen. Und darum bitte ich dich jetzt, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Wir haben vorher das Lied von der Gnade Gottes gesungen, Amazing Grace. Gerne möchte ich ein wenig auf den Hintergrund dieses Liedes eingehen. Ich weiß nämlich nicht, ob alle diese Geschichte wissen. Dann erzähle ich es einfach nochmal. Ja. Also wir schreiben das Jahr 1748, also schon sehr lange zurück. In diesem Jahr 1748 war ein Schiff unterwegs von England nach Amerika, voll beladen mit einer ganz wertvollen Fracht, für die damalige Zeit wertvollen Fracht, mit vielen Sklaven. Der Kommandant des Schiffes war der berüchtigte Sklavenhändler John Newton. Und dieser Mann war dafür bekannt, dass er sehr brutal sein konnte. Die Sklaven behandelte er wie Untermenschen, also unter der Stufe von Menschen. Er war, was wir heute vielleicht als Schleuser kennen und bezeichnen würden, bekannt. Im Übrigen gehörte er zu einer Tradition von Schiffseigentümern und der ganzen Familie gehörten viele Schiffe. Er war schon in jungen Jahren sehr reich geworden durch den Sklavenhandel. 1748 geriet sein Schiff in einen ganz schrecklichen, schlimmen Sturm mitten im Ozean. Dieser Sturm muss so schwer gewesen sein, dass dieser Kommandant das erste Mal in seinem Leben so richtig ernsthaft anfing zu beten. Er bat Gott, diesen schrecklichen Sturm zu stillen. Und er versprach Gott, er würde sein ganzes Leben in den Dienst Gottes und in den Dienst der Kirche stellen, wenn Gott ihn und sein Schiff verschonen würde. Und tatsächlich, das geschah so. Das Schiff konnte die wertvolle Fracht in Amerika abladen und John Newton nach England zurückkehren. Später studierte er dann Theologie, wie er Gott versprochen hatte. 16 Jahre später wurde er als Pastor, als Pfarrer der Kirche von England ordiniert. Und dann hat er in den folgenden Jahren zusammen mit einem Dichter namens William Cowper viele geistliche Lieder geschrieben. So wurde er zunächst auch in England bekannt als Schreiber, nicht als Pastor, sondern mehr als Schreiber von Liedern. Und dieses Lied, Erstaunliche Gnade, ist dann sein Hit Number One geworden, bis heute. Ja. In dieses Lied ließ er seine alten Erinnerungen im Jahr 1748 einfließen. Und in der zweiten Zeile dieses Liedes heißt es ja im Englischen, Gnade saved a wretch like me. Ich fand das gut in dieser Übersetzung, da ist das ganz gut übersetzt. Erstaunliche Gnade hat einen Schuft wie mich gerettet, die Gnade Gottes. Aber der Begriff ist noch weitreichender. Man könnte auch sagen, ein Ganove, ein Halunke, eben ein elender Schuft. Und das war John Newton gewesen. Er hatte viele schlimme Dinge in seinem jungen Leben bereits getan und dieser Mann wurde durch die wunderbare, erstaunliche, unendliche Gnade Gottes gerettet. Und darum soll es auch in meiner Predigt heute gehen, über die Gnade Gottes. Als Christen gebrauchen wir dieses Wort ja sehr häufig. Die Frage ist natürlich, ob wir auch die vielen Seiten der Gnade Gottes so gut kennen, dass wir sie auch immer gut ausleben können. Und ich bin erstaunt, wie oft ich feststellen muss, da habe ich jetzt wieder nicht an die Gnade Gottes gedacht. Da habe ich jetzt wieder an das gedacht, was andere mir angetan haben oder nicht angetan haben, was ich tun sollte und nicht getan habe und so weiter. Und so stelle ich jetzt die ganz einfache Frage und fange ganz einfach an. Gnade, was ist das wirklich? Erste Erklärung. Gnade heißt gut zu jemandem sein, der es nicht verdient hat. Jemand anders hat das aber so gesagt, jemanden Gunst erweisen, der eigentlich schuldig geworden ist an mir. Und dann habe ich mich, wo ich mich auf die Predigt vorbereitete, habe ich mich mal dran gemacht, in der Zeitung ein bisschen in den Zeitungen, die ich lese, mal ein bisschen aufmerksamer zu schauen, ob das Wort Gnade da irgendwann mal vorkommt. Mir ist es einmal begegnet im Zusammenhang von einer Begnadigung. Da hat irgendwie ein Staatschef politisch Gefangene begnadigt, freigelassen. Dann habe ich nachgeschaut, wie ist das eigentlich in der Schweiz? Ich habe noch nie gehört in der Schweiz, dass man jemanden begnadigt hat. Vielleicht wisst ihr da mehr. Aber dann habe ich gelesen, dass Begnadigungen und Amnestien, die werden von der Bundesversammlung der Schweiz erlassen. Und das kommt ganz selten vor. Das gilt im Übrigen nicht für Steuersünder. Die Steuersünder müssen sich dem kantonalen der kantonalen Steuerbehörde müssen sie sich öffnen und sagen, dass sie Steuersünder sind. Und die können dann beschließen, ob man da nochmal Gnade vor Recht ergehen lässt. Aber so ist es eben. Gnade ist einfach gesagt, Gott schenkt mir etwas, tut mir etwas Gutes, was ich eigentlich nicht verdient habe. Wenn wir nun in die Bibel schauen, wie oft das Wort Gnade in der Bibel vorkommt, dann sind wir vielleicht überrascht, dass das Wort im Alten Testament genauso zu finden ist wie im Neuen Testament. Sehr häufig sogar im Alten Testament und da besonders in den Psalmen, 125 Mal in der Lutherbibel, in den Psalmen und über 250 Mal im Alten Testament. Was will ich damit sagen? Nämlich ganz einfach, Gnade Gottes gibt es nicht erst seit dem Heiland Jesus Christus. Natürlich, erst unser Heiland hat die Gnade Gottes für alle Menschen geöffnet, vollumfänglich für alle Menschen gebracht. Durch sein Leiden und Sterben am Kreuz von Golgatha hat er den Weg geebnet, dass wir alle, dass alle Menschen, dass jeder Mensch Gnade, Begnadigung Gottes erfahren kann. Als ich das mal meinem Vater erklären wollte oder erklärt habe, was Gnade ist, dann sagt er, ja, das weiß ich. Das weiß ich, was Gnade ist. Aber du hast die Gnade, das zu erfassen oder das zu nehmen. Und ich kann es nicht. Ja, ich kann es einfach nicht. Interessanterweise gibt es im Hebräischen für dieses Wort Gnade einen Begriff, Chesed. Und dieser eine Begriff, Chesed, der wird gleich mit zwei verschiedenen Worten immer wieder übersetzt in der Bibel, nämlich mit Gnade und Barmherzigkeit. Also das ist synonym in der Bibel, Gnade und Barmherzigkeit. Beide Worte sind wie austauschbar. Und ich habe mir so überlegt, so wichtig ist Gott Gnade, dass er dafür gleich zwei Worte schenkt, oder? Wie man es übersetzt. Da habe ich ein Bibelwort gefunden, das gefällt mir sehr. Jahwe Gott, barmherzig und gnädig, also Chesed, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Wahrheit. Da kommt wieder dieser hebräische Parallelismus, kommt da vor. Da wird Gnade auch ergänzt mit der Wahrheit. Gott hat also schon zur alttestamentlichen Zeit oder war schon zur alttestamentlichen Zeit ein Gott reich an Gnade und Wahrheit. Er hat schon im Alten Testament sehr oft Gnade vor Recht ergehen lassen. So sagen wir ja auch in unserem Alltag, oder? Gnade vor Recht. Gott hat seinem abgefallenen, von ihm abgefallenen Volk so oft Gnade und Barmherzigkeit aufs Neue geschenkt. Und ist das nicht auch das, was wir immer wieder erfahren dürfen, was wir immer wieder annehmen dürfen? Seine Gnade und Barmherzigkeit. Ich stelle auf jeden Fall fest, Gott ist nicht nur ein Gott der zweiten und dritten Chance, sondern vielleicht auch der fünften und der 49. auf jeden Fall. Ja. Im Neuen Testament finden wir den Begriff der Gnade 155 Mal. So ist es auf jeden Fall in der Lutherbibel gezählt. Und ganz besonders oft verwendet der Apostel Paulus das Wort von der Gnade. Und dazu habe ich euch nun einen ganz wunderbaren Abschnitt aus dem Epheserbrief mitgebracht, der Gnade in verschiedenen Facetten erläutert und erklärt. Hören wir, wie der Sprecher vom Evangeliumsrundfunk oder die Sprecherin es gesagt hat.
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben. Und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade.
Gott tut dir was Tolles, obwohl du es nicht verdient hast. Das ist für mich Gnade. Für den Paulus, von dem dieser Abschnitt, wie gesagt, aus dem Epheserbrief stammt, war das mit der Gnade persönlich etwas ganz besonders Wertvolles. Und ich meine, wir sollten uns ein Stück von Paulus abschneiden, wie er mal geschrieben hat, seid meine Nachahmer. Wir sollten immer wieder, auch in unserem Leben, von der Gnade Gottes reden. Viel mehr als von dem, was wir tun oder nicht tun. Für Paulus war das mit der Gnade Gottes entscheidend. Er hatte ja, wenn ich das mal so sagen darf, eine ganz ähnliche Geschichte wie der John Newton. Aus dem größten Halunken, aus dem größten Schuft der Christenverfolgung wurde der größte Apostel der Antike. Vielleicht auch der ganzen Kirchengeschichte. Und ihr kennt ja die Geschichte, wie er die Gnade Gottes, die Begnadigung durch Jesus persönlich erfahren hat. Da hat Jesus sich auf dem Weg nach Damaskus, wo er Christen gefangen nehmen wollte, da hat sich Christus ihm dramatisch in den Weg gestellt. Und man kann schon sagen, wenn einer in der Kirchengeschichte, in der Geschichte Gottes mit uns Menschen Gnade Gottes erlebt hat, dann war das Paulus. Und schon alleine deswegen hat er so oft von der Gnade Gottes geschrieben. Und darum sind seine Briefe voll davon. Gott tut dir was Tolles, obwohl du es nicht verdient hast. Das ist Gnade. Ich habe gelesen, dass das Christentum von Leuten außerhalb des Christentums oft auch als die Religion der Gnade bezeichnet wird. Erstaunlich, oder? Warum? In den Weltreligionen gibt es dann das Konzept der Gnade nicht so, der unverdienten Gnade nicht so. Da gibt es das Konzept der Gerechtigkeit aus Werken, dass du dir den Himmel verdienen musst, aber nicht die unverdiente Gnade. Und ich denke schon aus diesem Grund nochmal, sollten wir als Christen jedes Mal, wenn wir unseren Glauben bekennen, wenn wir aufgefordert werden, unseren Glauben zu bekennen, sollten wir noch viel, viel mehr von Gottes Gnade in unserem Leben reden. Es also so machen wie Paulus. Gnade Gottes, das ist so etwas Einmaliges, so etwas Besonderes. Und ich fürchte, dass da ein Problem liegt, das wir Christen manchmal auch haben. Wir sind zu wenig begeistert von dem, was wirklich begeisternswürdig ist. Das reißt uns nicht mehr vom Hocker, oder? Aber wir sollten es sein. Da habe ich so eine kleine Geschichte, die darf ich noch erzählen, so zwischendurch. Da war ein Rabbi in Polen vor etwa 120 Jahren, irgendwo in einer Großstadt in Polen. Der durfte alle paar Wochen mal im Gottesdienst in der Synagoge die Schriftrolle aufmachen und aus der Schriftrolle vorlesen. Und jedes Mal, wenn er seinen Dienst getan hatte, dann musste man ihn für mehrere Tage bei Wasser und Brot in einen Kerker stecken. Warum? Dieser Mann war so begeistert, dass er wieder Gottes Wort lesen durfte, der geriet total aus dem Häuschen. Man konnte ihn einfach nicht mehr unter die Leute lassen. Der war so verrückt. Verrückt in eine höhere Sphäre, oder? Weil er Gottes Wort lesen durfte. Ich habe mir manchmal gedacht, ja, ich lese oft das Gottes Wort, ja, weil es tägliche Nahrung ist, ja. Aber die Begeisterung von der Gnade Gottes, die sollte uns jedes Mal von den Stühlen reißen. Ja. Gottes Gnade ist ein unverdientes Geschenk und wir können dieses Geschenk auch nicht abgelten oder abarbeiten. Also ich stelle fest, wir Menschen sind ja manchmal schon seltsame Wesen, oder? Wenn mir jemand, den ich gar nicht genau kenne, gar nicht so besonders kenne, der mir nicht besonders nahe steht, wenn mir so jemand ein Geschenk macht, dann überlege ich doch, oder? Wie schön, aber was will der von mir? Oder ich überlege zumindest, mit was kann ich jetzt ihn beschenken, oder? Wie kann ich seine Freundlichkeit mir gegenüber zurückgeben? Ganz irre, oder? Aber vielleicht bin nur ich so ein seltsamer Mensch. Echt, Leute. Ich habe mich auch schon ertappt bei diesem seltsamen Gedanken, dass ich mir überlegt habe, was wirst du im Himmel einmal zu Jesus sagen, wenn er dich fragt, was hast du für mich getan? Was hast du für mich gemacht? Was werde ich dann antworten? Werde ich dann sagen, ich habe mal in jungen Jahren eine Gemeinde quasi von null aufgebaut. Ich habe einige Male die Gemeinderäume umgebaut, auch Gemeinde neu gebaut. Ich war viele Jahre Regionalleiter für die Krishona-Gemeinden im südlichen Afrika, Namibia und Südafrika. Ich war ein paar Jahre Vorsitzender der Delegiertenversammlungen. Ich habe viele Kranke und manchmal auch Gefangene besucht. Ich habe über viele Jahre hinweg depressive Christen wöchentlich seelsorgerlich begleitet. Ich habe viel geopfert und gegeben. Würde ich das Jesus so sagen? Von meinem Naturell her, so möchte ich das sagen, von meinem Naturell her würde ich gerne die Gnade Gottes irgendwie ein wenig abgelten. Aber ich weiß, Gnade bekommt auch der Peter Hechler nur geschenkt. Ich finde das sehr schön, dass Gnade ein unverdientes Geschenk ist, aber manchmal ist das auch ganz schön schwer, oder? Das so anzunehmen. Und jetzt müsstest du dir mal überlegen, was für ein Geschenktyp bist du? Lässt du dir gerne etwas schenken? So ganz aus dem Zusammenhang heraus, also ohne dass da irgendwie ein Geburtstag ist oder so, wenn dir jemand was schenkt. Gott beschenkt dich mit seiner Gnade, die du dir nicht verdienen kannst, auch nicht abarbeiten. Und dann sagen mir manchmal Christen, ja, ich habe es begriffen. Ich begreife das, ich habe es nicht verdient. Aber jetzt muss ich doch dafür etwas Gott zurückgeben, oder? Was erwartet Gott von mir, was ich ihm schenke? Habt ihr schon mal überlegt, was erwartet Gott von dir, dass du ihm schenkst? Natürlich wissen wir die Antwort. Aber ich denke gerade auch nachher beim Abendmahl, das wir ja nachher feiern dürfen, beim Abendmahl, da haben wir neu die Gelegenheit zu sagen, Herr Jesus, jetzt, heute weihe ich dir ganz neu mein ganzes Leben. Und da hat mir jemand mal gesagt, und das fängt da oben an und hört bei den Schuhen unten auf, bei den Füßen. Und bei uns Männern, da gehört auch das da hinten dazu. Oder? Diese Tasche da hinten, was da drin ist. Ich habe es jetzt rausgenommen. Es drückt immer so. Weil's, vielleicht, weil zu viel drin ist. Ja. Was können wir Gott schenken? Nichts anderes als unser manchmal schwaches Dasein und Leben. Nochmal, Gottes Gnade ist ein einseitiges Geschenk. Punktum. Manchmal, das ist schön, manchmal auch ganz schön schwer, das zu begreifen. Mein zweiter Hauptpunkt. Wir leben in einer ziemlich gnadenlosen Welt. Das Prinzip der Gnade im Glauben widerspricht den Prinzipien und Systemen dieser Welt. In dieser Welt muss man sich so ziemlich alles verdienen. Manchmal kriege ich etwas geschenkt. Da gibt es eine große Technikfirma hier in der Nähe. Ich glaube, sie sind sogar in Wollerau zu Hause, auf jeden Fall hier in der Nähe. Und von der bestelle ich manchmal online etwas. Und dann schicken wir die, oder dann fragen sie mich immer, was ich für ein Geschenk haben will für diese Bestellung. Und das Geschenk, da schreiben sie auch ganz stolz dazu, das würde eigentlich sonst 6,50 Franken oder sowas kosten oder eine Packung Batterien und so weiter. Was steht denn hinter diesem Konzept, dass sie mir etwas schenken? Ganz einfach, sie hoffen, dass durch dieses kleine Geschenk meine Liebe zu ihnen wächst und ich auch das nächste Mal und bald wieder bei ihnen bestelle. Und dann schicken wir sie mir wieder so einen Gutschein, dass ich wieder bestelle. Aber ansonsten muss man im Leben doch alles hart erarbeiten. Und wehe, wenn du nicht die Leistung bringst, die von dir erwartet wird, dann wirst du dafür ganz schön abgestraft. Wehe, wenn du nicht gut genug bist für diese Welt, dann sagen dir Leute manchmal, gnade dir Gott. Wehe, wenn du mehrmals den gleichen Fehler machst, dann bist du weg vom Fenster. Ja, ich stelle einfach immer wieder fest, wir leben in einer harten, kalten Welt, in einer Welt, die das Prinzip und Konzept der Gnade nicht kennt und die Gott, den gnädigen, barmherzigen Gott, nicht mehr kennenlernen will. Im Übrigen, etwas traurig, wenn ich das so sagen muss, aber wenn du Gnade nicht wirklich kennst, dann versuchst du, Fehler zu vermeiden oder Fehler zu verstecken. Oh, als Prediger könnte ich euch jetzt da Lieder singen, Bücher schreiben, wie ich das schon erlebt habe in meinem Leben. Warum? Weil wir nicht nur in einer gnadenlosen Welt leben, sondern auch manchmal in der Gemeinde. In einer Welt, wo es keine Vergebung gibt. Und wenn es keine Vergebung gibt, dann versuchen Menschen einfach von ihrer Natur her eine perfekte Fassade aufrechtzuerhalten. Oder wir versuchen uns zu entschuldigen, indem wir die Ursache auf unsere Schuld, auf unsere Sünde, auf die Umstände abschieben, oder? Auf andere, das ist ganz schlimm. Aber das ist das Konzept seit Adam und Eva. Dabei sehnt sich diese gnadenlose Welt so unwahrscheinlich nach Gnade, nach Vergebung, nach Neuanfang. Wie gesagt, manchmal habe ich auch Gnadenlosigkeit in meinem eigenen Leben gefunden und auch im Leben unserer Gemeinden. Hoffentlich nicht hier in der Höfe und Umgebung. Und ich habe das so toll gefunden, wie ihr alle nach dem Stick gesucht habt vorher, dem USB-Stick, den ich dann im Auto schlussendlich habe liegen lassen. Ich habe ihn in der Hand gehabt, bin nochmal zum Auto zurück, weil das Licht an war und dann habe ich ihn dort verloren. So toll, dass so viele gebetet haben. Ja. Aber es ist schon einige Jährchen zurück, wahrscheinlich schon fast 2 Jahrzehnte, da hatte ich verschiedene Predigtdienste in einer Gemeinde ohne festangestellten Pastor zu der Zeit. Und einmal predigte ich über das Schulden- und Sündenbekenntnis anhand von 1. Johannes 1, Vers 9. So ihr aber eure Sünde bekennt oder eure Schuld bekennt, so ist er gnädig und gerecht, dass er euch alle eure Sünde vergibt und euch reinigt von aller Ungerechtigkeit. Nach der Predigt ging ein Mann nach vorne und gestand unter Tränen, dass er gesündigt hatte, und zwar in einem Maß, was auch die Gemeinde, was auch der Gemeinde geschadet hatte. Und darum sei er ja auch oft nicht mehr in den Gottesdienst gekommen. Daraufhin ging einer der Ältesten zu ihm nach vorne, legte den Arm um ihn und betete mit ihm. Und auf diese Weise hatte er ihn neu in die Gemeinschaft zurückgenommen, wieder aufgenommen. Ich fand das Ganze sehr bewegend. Aber dann nachher beim Kirchencafé ist es mal laut und her zugegangen. Da hat nämlich dann einer der Zuhörer, oder war es einer der Mitglieder, also ich weiß es nicht genau, laut seinen Unmut über diese Geste, über das Gebet des Ältesten kundgetan. Der muss sich doch zuerst mal bewähren, bevor wir ihn wieder aufnehmen können. Natürlich, so ganz daneben ist der Gedanke nicht, aber mir kam dann der Gedanke, keine sofortige Gnade für den Sünder. Und wehe, wenn Gott mit uns so verfahren würde, oder? Vergeben ja, aber vergessen? Ich will damit wirklich sagen, auch in unseren Christenherzen, egal wie jung oder alt wir im Glauben sind, auch in unseren Christenherzen sind wir manchmal anderen gegenüber sehr ungnädig. Nachdem doch Gott in Jesus Christus uns seine unverdiente Gnade über die Maßen, oder wie es im Lied heißt, unendlich geschenkt hat. Freunde, ich habe beschlossen, ich habe mir gesagt, ich möchte noch mehr lernen, meinen Mitmenschen gegenüber gnädig zu sein, auch den Schuldigen gnädig zu sein. Ich möchte lernen, die Menschen, die noch nicht Gnade erfahren haben oder persönlich angenommen haben in ihrem Leben, mit den Augen Gottes zu sehen. Und Gott liebt den Sünder genauso wie dich und wie mich. Fragen wir uns doch bitte, wie stehen wir da als Einzelne oder auch als Gemeinde? Finden die Menschen um uns herum bei uns ein Vorbild, ein Beispiel der unendlichen Gnade Gottes? Die Menschen um uns herum, also diese Welt braucht Gnade, die Menschen um uns herum und ohne Jesus brauchen Gnade. Ich hörte mal ein Hörspiel nach einer Kurzgeschichte von Ernest Hemingway. Die Geschichte spielte sich in Spanien ab, wo Hemingway viele Jahre als Freiheitskämpfer gegen Franco kämpfte. Und er schreibt die Familie, die Geschichte so, da war eine Familie, in der der Sohn sich ganz, ganz heftig und wiederholt mit seinem Vater gestritten hatte, dass er eines Tages von zu Hause abhaute. So eine Modernisierung der Geschichte vom verlorenen Sohn. Und bei seinem Abgang rief er seinem Vater noch ganz laut zu: Ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Und dann war der Sohn verschwunden nach Madrid, wie er einigen Freunden sagte. Es verging einige Monate und der Vater hat nie mehr etwas von seinem Sohn gehört. Und das war dem Vater so weh ums Herz, dass er nach Madrid reiste und tagelang nach seinem verlorenen Sohn suchte. Überall hat er ein Bild seines Sohnes vorgelegt, in den Kaschemmen und überall, wo er einfach dachte, der Sohn könnte da gewesen sein, aber er fand ihn nicht, nirgends. Dann hat der Mann in seiner Verzweiflung, so genial, in allen Tageszeitungen Madrids eine große Anzeige geschaltet. Und darin stand: Paco, so hieß der Sohn, es ist alles vergeben, komm doch morgen um 10 Uhr auf die Plaza vor dem Hotel Montana, dein Papa. Mehr stand nicht in der Anzeige, aber glaubt mir, diese Anzeige wurde zum Tagesgespräch in Madrid. Ja. Ernest Hemingway beschreibt dann, dass am nächsten Tag, als der Vater auf diese Plaza vor das Hotel kam, dass dort 600 Männer standen. Paco war damals in Spanien ein sehr verbreiteter Männername, Vorname. Und alle, die dort standen, dachten, das wäre ihr Vater. Gut, das ist vielleicht, wir empfinden das ein bisschen übertrieben, was er da Hemingway schrieb. Aber Hemingway wollte mit dieser Geschichte deutlich machen, gerade im Bürgerkriegsgeschüttelten, gerüttelten Spanien war das wichtig, diese Botschaft. Die Menschen sehnen sich nach Vergebung und Gnade und nach einem Neuanfang. Und ich frage das sehr rhetorisch, ihr Lieben. Wo finden Sie Gnade und Barmherzigkeit als allein bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus? Und die Menschen da draußen, noch ohne Jesus, finden Sie auch bei uns Gnade und Barmherzigkeit Gottes? Finden Sie bei mir ein Vorbild der Gnade Gottes? Das ist so lieb. Dankeschön. Dankeschön. Meine Frau macht sonst den Dienst, aber sie musste heute so lange nach dem USB-Stick suchen, dass sie das vergessen hat. Aber jetzt, ich komme zum Schluss. Und zwar mit einem Lied. Mit einem Lied, das Jan Fehring 1976, als er Jugendpastor in Villingen-Schwenningen, also im süddeutschen Raum war, geschrieben hat. Die Melodie dazu hat Siegfried Fietz geschrieben. Wir hören einfach nur zu. Ich mache nachher noch einen Abschluss mit Gebet nach dem Lied. Wir hören einfach nur zu, denn zum Singen ist dieses Lied wohl kaum bekannt genug.